Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
Mit dem Wort Museum verbinden viele Menschen einen Ort, an dem irgendwie wichtige Dinge aufbewahrt werden, die dann halt so vor sich hinstauben. Da schaut man sich das dann halt mal mit der Schulklasse an. Doch unser heutiger Studiogast zeigt, dass es auch völlig anders geht, dass ein Museum ein höchst lebendiger Ort sein kann, wo sich Menschen begegnen und auch mal was lernen. Wo Kunst und nun ja auch Kaffee trinken ganz wunderbar zusammengehen. Es ist Dr. Helga Gutbrot. Sie leitet seit einem Vierteljahrhundert das Edwin-Schaaf-Museum in Neu-Ulm und hat es zu einem, wie wir finden, ganz wunderbaren Ort gemacht. Wir, das sind heute Franziska Wolfinger und ich, Ronald Hinzpeter. Herzlich willkommen, Frau Gutbrot, im Studio West.
Hallo zusammen.
Hallo. Frau Gutbrot, man spricht immer gern von Gründervätern. Würden Sie für sich den Begriff Gründermutter akzeptieren? Denn Sie haben ja das Museum am Petrusplatz aus der Taufe gehoben.
Ich als Gründermutter? Da fühle ich mich nicht ganz wohl. Ich glaube, Gründermutter war vielleicht die Dr. Beate Merk, okay, die einfach nach vielen Jahren auch den Nachfahren von Edwin Schaaf zugestanden hat, dass es mal eine hauptamtliche Leitung für dieses Museum gibt. Und davor gab es durchaus einen Gründervater, nämlich 1978 war maßgeblich der damalige Oberbürgermeister Dr. Lang dafür verantwortlich, dass das Werk von Edwin Schaaf zurück in seine Heimatstadt gekommen ist.
Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine kleine Zeitreise. Wie war das vor 25 Jahren, als das Museum an Petrusplatz kam? Und war es jetzt eher schwerer oder leichter, in einer nicht unbedingt als Kunstmetropole bekannten Stadt wie Neu-Ulm ein solches Museum zu etablieren?
Also für mich war das natürlich sehr aufregend. Ich war vorher am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe und ich habe einfach die Stellenanzeige gesehen, habe mir das Museum im Edwin-Schaaf-Haus angeguckt, wo es seit 1978 gegeben hat. Einfach einen Ausstellungsraum mitten in diesem Kongresszentrum und war da nicht ganz so begeistert.
Das kann man verstehen.
Ja. Und habe mir dann auch irgendwann ein Herz genommen, habe das dann auch im Bewerbungsgespräch gesagt. Und ab dem Moment war das ein richtig tolles Gespräch. Und da war eben nicht nur die Oberbürgermeisterin dabei, sondern da war auch der Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern dabei. Und das fand ich ziemlich toll, dass so ein Stadtoberhaupt nicht meint, sie kann das allein entscheiden, wer kommt, sondern sich einen fachlichen Beistand holt. Und dann haben wir darüber geredet, was man besser machen könnte. Und nachdem ich mir das Museum angeguckt hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich erst mal gedacht, ich hoffe nicht, dass ich hierher muss. Aber dann habe ich gelesen, was es schon alles gibt zu Edwin Schaaf und habe gedacht, boah, eigentlich wirklich ein toller Künstler, von dem man aus mal viel aufschließen kann, die Zeit und die Kunst dieser Zeit. Und ich glaube, das habe ich ganz gut rübergebracht in diesem Gespräch.
Sagst du vielleicht doch mal, wie das Museum damals ausgesehen hat, bevor Sie es übernommen haben?
Na, es war im Edwin-Schaaf-Haus ein großes, niedriger Saal, in dem heute vor allem Messen stattfinden. Und dieses Gebäude ist ja dann doch ein bisschen zeitgebunden. In den 70er Jahren ist es so ein dunkelgrauer Beton. Es gibt Betonstreben an der Decke, dazwischen so Rupfendecken. Alles sehr niedrig, ein bisschen dunkel. Nur nach hinten gibt es einen Raum in so einem kleinen Innenhof. Und ja, da waren dann die Bronze Bildwerke von Schaaf zu sehen, die ja auch eher dunkel sind und ein paar Gemälde, die jetzt auch nicht so freudig farbig sind. Also das heißt, das Ganze hat ein bisschen einen gedrückten Eindruck gemacht.
Und aus diesem gedrückten, aus dem Veranstaltungszentrum, das auch nach Edwin Schaaf benannt ist, haben Sie den Künstler ins Herz der Stadt geholt. Aber wer ist denn Edwin Schaaf überhaupt?
Na, Edwin Schaaf ist ein Künstler, der in Neu-Ulm geboren wurde, 1887, mit 15 Jahren, mit Unterstützung seiner Mutter, aber gegen den Willen seines Vaters, nach München gegangen ist, dort in die Kunstgewerbeanstalt, 2 Jahre später als ein ganz junger, schon an die Kunstakademie gegangen und dann mit viel Fleiß, mit viel Willen und auch mit viel Glaube an sich selber seinen Weg gemacht hat. Also so weit, dass er dann ein Stipendium bekommen hat, in die Welt durfte, nach Madrid reisen, nach Paris und große, wichtige Eindrücke bekommen hat.
Beeindruckende Vita, aber trotzdem kennt ihn heute kaum noch jemand. Also so hat man das Gefühl. Können Sie das begründen? Woran kann das liegen?
Also es ist natürlich eine der Schattenseiten meines Berufes, das muss ich jetzt mal sagen, dass ich auch nach 25 Jahren, die ich dafür arbeite, dass Adventure bekannter ist und es auch wurde, von Menschen, die jetzt nicht ganz so kunstnah sind, diese Frage gestellt bekomme.
Und von Journalisten. Ich habe diese Frage als Journalistin gestellt.
Na, völlig klar. darf ich vielleicht ganz kurz noch was ergänzen, weil der Gute hat es ja dann wirklich nach Berlin geschafft, er hat eine Professur für Bildhauerei gehabt und er war knappe 10 Jahre wirklich ganz oben in der Bildhauerszene des ganz Deutschlands, also er war wirklich bekannt und dann kam eben der Nationalsozialismus und dann kam die Verfemung und er hatte das Glück später nochmal rehabilitiert zu werden, aber ist einfach zu früh gestorben. Um dann Ende der 50er Jahre, als das anfing mit Kunst im öffentlichen Raum, um da einfach sich nochmal aufzustellen und nochmal zu zeigen, was er kann. Deswegen ist es einfach eine Verquickung verschiedener Umstände und wir dürfen nicht vergessen, wir wissen das heute nicht mehr nach 75 Jahren Grundgesetz und fast 80 Jahren Ende Zweiter Weltkrieg. Dieser Mensch hat 2 Weltkriege erlebt. Und er ist zweimal komplett von seinen Füßen gefegt worden. So muss man sich das einfach auch vorstellen. Das ist etwas, was wir heute einfach gar nicht mehr im Kopf haben, dass wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Und es wird immer Menschen geben, die diesen Künstler nicht kennen. Aber ich würde sagen, die sich für Bildhauerei interessieren, gerade figürliche Bildhauerei, 1910 bis Anfang 1930er Jahre, die kennen diesen Namen, keine Frage. Und Bildhauerei ist nicht so attraktiv wie Gemälde, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ganz einfach, Farbe spricht Emotionen an, da reagieren wir ganz anders darauf.
Aber dann helfen Sie uns doch und machen Edwin Scharf ein bisschen bekannter und bringen Sie ihn uns näher. Was ist denn eines Ihrer Lieblingswerke von ihm und können Sie es uns beschreiben? Wir müssen ja leider ohne Bilder hier im Podcast auskommen, aber vielleicht malen Sie uns ein Bild mit Worten.
Dann würde ich jetzt kein Bild wählen, sondern
beschreiben Sie uns ein
genau.
Werk.
Dann würde ich jetzt nehme ich ein Bildnis. Das macht es natürlich gleich noch schwerer. Also Scharf macht es uns natürlich nicht ganz leicht. Warum macht es uns nicht ganz leicht? Er hat Themen, die wir heute auch nicht mehr ganz so spannend finden. Porträts. Er hat viele Akte. Da fragt man sich immer, warum so viele Akte? Und er hat Bronzebildnisse. Die Akte hat er ganz einfach deswegen, weil sich diese Zeit auf die Antike bezogen hat, auf ein Menschenbild. Und klar gemacht hat mit diesem Menschenbild, wenn das aufrecht ist zum Beispiel, dann haben die das gemeint. Ein aufrechter Mensch, gelassen, ruhig, nicht geknechtet, nicht gedrückt. So. Seine Bildnisse haben ihn eigentlich, das kann man so sagen, nach Berlin gebracht in den 20er Jahren. Und es gibt eines, das ist sehr, sehr schön, das haben wir gerade als Privatleihgabe der Schauspielerin Annie Mewes. Und es war jetzt noch ganz nebenbei auch eine Frau, in die er verliebt war, weil sie ihn bestimmt besonders befeuert hat. Aber man sieht daran, was das Besondere ist und was das Ding zum Kunstwerk macht. Ja, wir haben nämlich Fotos zugesandt bekommen von der Tochter dieser Annie Mewes und da sehen wir die Modellsitzung. Und es war eine hübsche Frau, keine Frage. Und es gibt ganz tolle Theaterfotos von ihr, wie sie in den verschiedenen Rollen brilliert hat. Aber da sitzt einfach eine nette, hübsche, junge Frau. Und Scharf macht von ihr auch ein Bildnis und es ist auch mit auf dem Bild. Und es sieht ihr sehr ähnlich, aber es ist sehr langweilig. Und das, was wir aber heute im Museum stehen haben, ist ein zugegebenermaßen einerseits idealisiertes Bild, das so ein bisschen, fast so ein bisschen ägyptisierend ausschaut, also so ein bisschen à la Nofretete, übertreibe es ein bisschen.
Also es ist ein Bronzekopf,
muss man dazu sagen. Es ist ein Bronzekopf, danke. Und gleichzeitig sieht man, dass die lächelt, und zwar mit einem Mundwinkel. Und dass die andere Braue ein bisschen gehoben ist. Das heißt, und dass die Augen lachen. Und das heißt, das wird plötzlich so ganz lebendig. Was da natürlich total wichtig ist, sind BetrachterInnen, die nicht nur sagen, plastisches Porträt interessiert mich nicht, gehe ich weiter. Sondern egal für welche Kunst, sie brauchen ein bisschen Zeit und sie brauchen Offenheit.
Offenheit ist ein sehr gutes Stichwort. Sie haben am Anfang Ihres Wirkens in Neuem mal gesagt, Sie möchten die Leute für die Kunst begeistern. Sie wollen weg vom Elitären. Mhm. Dieses Zitat habe ich bei uns im Archiv gefunden. Warum gilt Kunst als elitär?
Das frage ich mich auch. Es ist eigentlich wirklich schade, aber das ist ein Vorurteil, das wir nicht ausräumen können. Das eine Vorurteil ist, Museen sind langweilig. Ich tippe mal, da waren die Menschen schon 15 Jahre lang nicht mehr im Museum. Die Museen sind schon lange nicht mehr langweilig. Das andere ist, jemand, der sich mit Kunst beschäftigt, ist dunkelhaft. Ja, also das ist so auch so das zweite Thema. Kommen wir nicht drum rum. Ich habe den Eindruck, wir haben, wenn ich meine Besucherinnen und Besucher angucke, wir haben überhaupt kein Publikum, das sich durch seine Beschäftigung mit Kunst irgendwie nobilitiert und selbst stilisiert. Überhaupt nicht. Sondern wir haben da Menschen, die haben Interesse daran, sich damit zu beschäftigen. Und die verstehen, dass Kunst nicht irgendein Raum ist, der weihevoll ist, sondern dass da Menschen etwas geschaffen haben, das sie uns hinstellen, mit dem sie mit uns ein Gespräch eröffnen möchten. So. Und für das Gespräch sind sie bereit. So, das würde ich sagen.
Es gibt ja dieses Zitat, was gern Karl Valentin zugeschrieben wird, was aber nicht von ihm ist, nämlich Kunst ist schön, macht aber auch viel Mühe oder macht viel Arbeit. Da steckt eben dieser Begriff, ja, Arbeit, Mühe drin. Ist Kunst etwas, was man sich erarbeiten muss?
Also Kunst ist auf jeden Fall etwas, und jetzt muss man vielleicht auch sagen, gute Kunst, also das, was man im Allgemeinen in Museen sieht, ist etwas, was mit viel Arbeit erstellt wurde. Und zwar nicht nur, indem man diesen Schaffensprozess hat, etwas modelliert, etwas malt, etwas aufnimmt, etwas inszeniert, sondern noch viel, viel mehr als das Tun ist das ständige Abwägen, Überprüfen, kommen darüber, was ich rüberbringen will, finde ich selber damit zufrieden. Und am Ende haben sie so ein ganz verdichtetes Etwas, das eine große Entscheidung ist. Und das anzugucken, kostet etwas Zeit. Ich weiß nicht, ob man es sich immer erarbeiten muss. Es gibt, wie bei jedem Menschen, gibt es ja immer so eine Resonanz. Ne? Also es gehen verschiedene Menschen durch eine Ausstellung, die einen laufen da vorbei, die anderen bleiben gerade da stehen. Das hat immer auch was mit einem selber zu tun. Ne? Und ich würde sagen, die zeitgenössische Kunst ist sinnvoll, wenn man mehr Info hat. Alles, was figürlich ist, kriegt man schon auch mit einer Einfühlung hin. Erarbeiten nicht immer, aber einfühlen, glaube ich, ist ganz schön wichtig.
Ja, das sind wir im Prinzip bei dem Problem. Manche Leute oder sagen wir nicht wenige Leute sagen sich, ja, wenn ich das so anschaue, das könnte ich jetzt eigentlich auch. Wir haben Künstler wie ein Yves Klein, der diese blauen, monochromen Bilder gemalt hat. Also sprich, es ist halt eine wunderbare blaue Leinwand. Oder wir haben Joseph Beuys mit der berüchtigten Fettecke. Ja, da denken sich manche, klar, könnte ich auch. Was sagen Sie diesen Leuten?
Ja, oder wir haben Ernst Geitlinger. Ernst Geitlinger, den wir ausstellen in einer ständigen Sammlung, der gegen Ende seines Lebens sogenannte konkrete Kunst gemacht hat. Und konkrete Kunst, da geht es ja wirklich nur um das, was man sieht, nämlich 3-4 große Flächen, verschiedene Farben. Und was ist das jetzt? So. Also insofern, die Frage kenne ich gut. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, ich wäge ab, ob ich etwas sage oder nicht. Eben weil, also ich hatte ein tolles Erlebnis mal als junge Museumsleitung. Wir hatten einen Einbruchalarm. Und dann bin ich angerufen worden, dann musste ich spät abends ins Museum und da stand die Polizei. Und wunderbar, wie es das natürlich dann ist, dann darf ich vorgehen und zeigen, welcher Raum das jetzt sein könnte. Und dann läuft man da durch sein Museum und dann kam so die Frage, ja, was ist das jetzt wert und was kostet sowas und wie viel ist denn das jetzt? Und damals habe ich dann auch schon noch gesagt, ja, so und so viel und so. Und mir ging es aber nicht gut dabei. Und ich weiß auch inzwischen warum. Einfach, das ist über Kosten und was wert ist. Darum geht es überhaupt nicht in der Kunst. Sorry, aber das ist wie beim Fußball, wo manche Fußballer einfach irrsinnig teuer gehandelt werden und andere eben weniger und sind vielleicht aber genauso toll. Also das ist kein Wert für uns. Ja, ich meine, ich arbeite in einem öffentlichen Museum, in einem demokratischen Ort. Es geht nicht darum, wenn das Ding 1 Million wert ist, dann ist es toll. Ja, das kann nicht sein. Und deswegen wäge ich sowas inzwischen ab. Aber die Lust haben, sich mit der Frage wirklich auseinanderzusetzen, die können bei uns in Ernst Geitlinger hinten reingehen und mal selber probieren, aus verschiedenen Farben und Formen ein Bild zu entwerfen. Digital oder analog mit so Holzplatten und Magnettafeln, und dann sehen die was, wenn sie mögen. Dann sehen die nämlich, dass zum Beispiel eine graue Wand die Farben schluckt und dass eine schwarze das richtig, richtig leuchtend macht. Oder dass das gar nicht so leicht ist, wirklich so ein abstraktes Bild zu kreieren, das dann auch, mit dem man selber zufrieden ist. Ja? Oder man sieht auch, hey, das stimmt eigentlich, so ein spitzes, rotes Dreieck hat eine super Dynamik. Und was wir natürlich auch machen könnten, ist, dass wir 2 Meter Farb- und Formpsychologie-Bücher dahinstellen könnten. Ja, wird nur keiner angucken. Aber die Hoffnung, die wir damit ein bisschen verbinden, ist einfach, man probiert selber und merkt, okay, ich kann das auch, aber würden Sie das aufhängen?
Ja. Und das nimmt den Menschen ja auch irgendwie ein bisschen die Hemmung in der Beschäftigung mit der Kunst, wenn sie sich selber ausprobieren können, glaube ich, oder?
Ja, ich mag das auch einfach sehr, dieses Aktivierende. Also früher waren ja Museen so, dass man immer schon so ein bisschen Haltung einnehmen musste und sehr getragen durch die Räume gehen. Und dieses, ich meine, wir haben ja jetzt auch kein so ein Riesenmuseum, ne? Und dieses, auch mal sich einen Lieblingsplatz suchen, mal sich eine Schreibunterlage nehmen und einen Bleistift und die Hockende von Edwin Scharf umrunden und mal skizzieren. Und auf die Art und Weise kapieren, Mensch, die hat ja wirklich x verschiedene Ansichtsseiten. Ah, das war bestimmt nicht einfach zu machen, dass die von allen Seiten rundum gelungen ist, ja? Sowas mag ich total gerne.
Sie haben von Anfang an ja auch viele Veranstaltungen organisiert, nicht nur pädagogische, sondern auch Museumsfeste. Gibt es ja schöne Feiern im Innenhof bei Ihnen. Sie haben viel getrommelt. Wie viel Aktion braucht ein Museum in der heutigen Zeit mit Ihrem gewaltigen Angebot, um überhaupt noch auf sich aufmerksam zu machen? Und kann es auch mal zu viel sein?
Also es kann natürlich auch mal zu viel Aktion sein im Sinne von Events, Veranstaltungen und so weiter. Wir sind halt jetzt das städtische Museum in Neu-Ulm. Ja, das ist ja total wichtig. Wir sind zu 100% von der Stadt getragen. Und deswegen denke ich, unsere Aufgabe ist, wir sind stellvertretend für die Stadt die Gastgeber. Ja, und zu uns kommen die Neu-Ulmer, Neu-Ulmerinnen und ihre Gäste, und die sollen sich bitte wohlfühlen. Und es ist immer einfacher, sich noch mit einem Vermittlungsangebot wohlzufühlen, ja. Sei es sowas wie eine Führung, sei es sowas wie ein literarischer Rundgang, eine Gesprächsrunde. Da braucht man heutzutage viel, auch weil man ja immer zielgruppenspezifischer wird, ne? Ich kann ja nicht dieselbe Führung für eine Gruppe, die gerade einen Geburtstag feiert, anbieten, wie die für Bildhauerverein oder so, ne? Das liegt ja auf der Hand. Ja, für uns selber ist das manchmal echt ein bisschen viel. Es ist aber auch, das darf man nicht vergessen, ich würde sagen, das Edwin Scharf Museum am Petrusplatz ist schon ein Identifikationsort für Menschen, die aus Neu-Ulm stammen, in Neu-Ulm leben und sich für Kultur allgemein interessieren. Und für die unsere Räume zu öffnen und ihnen einen Abend oder einen Tag zu bereiten, in dem sie sich wohlfühlen und sagen, hey, guck mal, sowas haben wir hier, das ist die Mühe, finde ich, allemal wert.
Ja, belohnen dann auch die Zahlen die Mühe? Wie haben sich die Besucherzahlen entwickelt in den letzten 25 Jahren?
Ja, na klar, also wie sie im Edwin Schafhaus waren, das weiß ich gar nicht, aber ich denke eher rudimentär. Natürlich, also wir durften ja auch, wir haben ja die ersten 10 Jahre wirklich nur in diesem kleinen Jugendstil oder, wie man so will, Gründerzeitgebäude verbracht, also keine 600 Quadratmeter, unten die ständige Sammlung zu Scharf und oben immer Sonderausstellungen, das macht ja auch schon mal einen Unterschied, zu sagen, ich habe immer eine Sonderausstellung, die ich noch zeigen kann. Das schafft einen Anlass, einfach zu gucken. Und wir haben da schon wirklich echt hohe Zahlen gehabt. Also wir haben schon über 20.000 teilweise gehabt, aber nur, weil ich einfach das Glück hatte, schöne Kooperationen zu bekommen. Also Berliner Impressionismus aus der Nationalgalerie oder eben Ernst Barlach oder sowas. Das war dann schon etwas, was in der Region aufgefallen ist. Und deswegen durften wir dann ja auch noch das, was wir Neubau nennen, aber halt auch aus den 90ern stammt, also dieses dreigeschossige Gebäude, das damit ja verbunden ist, uns einverleiben. Da war ja vorher die Archäologische Staatssammlung drin. Mhm. Ganz schwieriges Konstrukt, denn es war getragen von der Stadt, vom Land und vom Landkreis. Und es war ein Kurator, der halt, ich glaube, für 11 Museen zuständig war. Mhm. Das heißt, einmal im Jahr gekommen ist. Und das war dementsprechend wenig besucht einfach. Und seitdem wir das haben und ein Kindermuseum da drin haben, haben wir immer so zwischen 30.000 und 40.000 im Jahr, wenn wir komplett geöffnet haben. Wir haben aber auch zweimal größere Umbauten gehabt. Einmal, um da eben uns einzuquartieren. Einmal, um unsere Klimatechnik sehr zu optimieren, zu verbessern, nach heutigem Standard. Und Corona war ja in Bayern besonders heftig. Also da waren wir wirklich lange, lange auch geschlossen und hatten mit ordentlichen Auflagen zu kämpfen. Mhm. Aber jetzt sind wir wieder auf einem sehr guten Weg.
Sie hatten ja am Anfang mal gesagt, Sie wollten ein Museum für alle haben. Jetzt gehen wir bloß vielleicht mal kurz durch, was Sie alles anbieten. Sie zeigen ja nicht nur die Sammlung von Edwin Scharf oder auch von Ernst Geitlinger. Sie zeigen ja viele Wechselausstellungen. Sie haben es ja auch angesprochen, also der klassischen Moderne. Mhm. Das ist ja Ihr Spezialfeld. Dann haben Sie ein Kindermuseum, auf das wir nachher noch kommen. Und dann haben Sie auch ein Café, ein integratives Café, das von der Lebenshilfe Donau-Iller betrieben wird. Sie sprechen also tatsächlich ein sehr, sehr breites Spektrum an Menschen an. Ja, wird Ihnen das auch so rückgemeldet?
Also das hoffe ich natürlich, dass dem so ist. Ich würde sagen, das eine hat immer das andere ein bisschen bedingt. So, ja? Also wir haben eine Sonderausstellung der klassischen Moderne. Das hat sich eigentlich daraus ergeben, dass wir ein Ausstellungskonzept haben. Und dieses Ausstellungskonzept besagt, wir zeigen die Kunst aus der Zeit von Edwin Scharf. Und das ist halt Ende 19. bis Mitte 20. Jahrhundert. Und da ist jetzt netterweise, aber eher zufällig, die klassische Moderne dabei. Und da sind natürlich Werke zu sehen, die einfach viele Menschen sehr attraktiv finden und sich gerne angucken. So. Dann hatten wir einen großen Umbau, 17 und 18. Und danach, seitdem gibt es das inklusive Café. Und das war mir so wichtig, weil wir eben ein Kindermuseum haben und ich wollte kein so ein Etepetete-Café, bei dem man sich erstmal schick machen muss, um sich da reinzutrauen, sondern wirklich was, wo einfach auch unsere Familien mit Kindern sich hinsetzen können und ein gutes Gefühl haben. Also ich finde, so ein Wohlfühlen, das ist schon was Wichtiges.
Also ich habe das Gefühl, dass da wirklich sehr, sehr viele Leute gerne kommen. Also es ist immer gut besucht, oder?
Ja, und es freut mich ganz arg, weil halt jetzt einfach unser Innenhof auch besetzt wird, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, da sitzen einfach viele, es ist ein schöner Ort, mitten in der Stadt. Und das war halt jahrelang überhaupt nicht bekannt, wie schön es da einfach ist.
Sie wurden, nachdem Sie 10 Jahre dieses Museum am Petrusplatz geleitet haben, von unserem Mitarbeiter Florian Arnold gefragt, wo Sie sich dann in 10 Jahren sehen. Gut, das wissen wir mittlerweile.
Was habe ich gesagt?
Ja, am Edwin Scharf Museum natürlich. Aber jetzt nach 25 Jahren, könnten Sie sich auch ein anderes Museum vorstellen?
Also das Tolle bei meinem Beruf ist ja, oder meiner Arbeitsstelle, dass ich zwar nie meine Arbeitsstelle gewechselt habe, aber immer meine Aufgaben. Denn ich habe ja angefangen als Einzelkämpferin. Es gab einen Hausmeister und es gab eine Frau an der Kasse und es gab Aufsichten und ansonsten niemand. Es war ganz tolle Hausmeister und ganz tolle Kassenkollegin. Aber ich habe 2 Jahre lang sämtliche Briefe alleine geschrieben. Also es war nicht ganz einfach, kein Spaß. Und heute sind wir 39 Personen. Allerdings die allermeisten davon Teilzeit. Wir haben allein 18 Pädagoginnen und Pädagogen, die eben auch fest angestellt sind. die zusammen aber 6,5 Stellen haben. Das braucht es einfach für ein Kindermuseum, das ja doch eine intensive Betreuung braucht. Und so hat sich meine Aufgabe völlig verändert. Ja? Am Anfang musste ich mit allen Ideen kommen. Jetzt haben wir da 18 Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Kunstpädagogik, Theater, Erlebnispädagogik, die mit ihren Ideen auch einfach kommen und sagen, ah, ich würde total gern mal dies oder jenes tun. Das ist wie so eine Frischzellenkur immer und es macht uns viel jünger und viel lebendiger auch. Und dann durften wir ja zum Beispiel auch einen Freundeskreis gründen. Und es ist einfach schön zu wissen, da gibt es Menschen, die finden es so gut, die wollen auch mehr informiert sein. Dann hat der Freundeskreis den Museumsshop betrieben. Das fand ich auch spannend, dass wir jetzt einen kleinen Museumsshop haben dürfen. Und auch da gucke ich, dass das jetzt nicht so der Edelmuseumsshop ist, weil das einfach nicht unser Publikum ist, ja. Und so gab es immer neue Ideen und Aufgaben. Ganz zuletzt eben beim Umbau 2018 ging es, Sie haben es vorhin angesprochen, ein Museum für alle, auch im inklusiven Sinne. Also auch in dem Sinne, dass wir eben versuchen, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, denen das Leben noch ein bisschen leichter zu machen. Angefangen vom Stuhl, der irgendwo rumsteht, ja. Und bis eben zu einer Tastübersicht oder bis zu Mediageräten, in denen auch eine Gebärdensprachenführung ist oder leichte Sprache oder halt eben auf Englisch. Das freut mich einfach, wenn sowas machbar ist.
Also sprich, Sie bleiben uns noch ein bisschen erhalten.
Das ist, glaube ich, ein bisschen das Fazit, ja.
Ja. Eines der Dinge, die ja ganz neu waren in Ihrem Job, war dann auch das Kindermuseum, das es jetzt seit 10 Jahren, glaube ich, gibt. Da ist gerade noch bis zum 30. Juni, korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, die Ausstellung Erzähl mir was vom Tod zu sehen. Da kann man auch in einem Sarg Probe liegen. Mhm. Haben Sie es auch ausprobiert und kann man Kindern das zutrauen und kann man diesen Themenkomplex überhaupt zumuten? Das ist ja schon sehr... Ist immer wieder beim Düsteren.
Das ist das, womit Sie es verbinden, würde ich jetzt mal sagen, weil Erzähl mir was vom Tod ist erstmal nicht düster. Es ist ziemlich genau eine Frage, die Kinder natürlich nicht so genau stellen, aber die viele Kinder letztlich im Kopf haben. Das ist eine ganz spannende Ausstellung. Man muss auch wissen, dass ich die gesehen habe 2007. In Berlin und gedacht habe, sowas will ich in Neu-Ulm auch. Es war echt genau diese Ausstellung. Und um was geht's in einem Kindermuseum? In einem Kindermuseum geht's darum, Kinder ernst zu nehmen. Und natürlich ist es ein Thema, wo man vielleicht aufhorcht, aber lang nicht mehr so viel wie vor 10 Jahren. Da haben wir diese Ausstellung nämlich schon mal gezeigt, nach 3 Jahren Kindermuseum. Das war auch super, weil da einfach nochmal viel Aufmerksamkeit auf dieses besondere Museum gekommen ist. Aber dieses Konzept, alles anlangen zu dürfen, alles begreifen zu dürfen, im buchstäblichen und übertragenen Sinne zu spielen und gar nicht zu merken, dass das aber eigentlich auch das Nachdenken, das Anregen, das Bilden fördert. Dieses Konzept funktioniert ganz wunderbar bei Erzähl mir was vom Tod. Wir haben eher manchmal die Herausforderung, dass wir auch Erwachsene sagen, ihr dürft auch ohne Alibi-Kind zu uns kommen. Ja, und das machen bei der Ausstellung auch viele Erwachsene.
Ich war auch ohne Alibi-Kind.
Und nein, ich war nicht im Sarg gelegen.
Auch wenn wir einen.
Und wie war's?
Ja, wie liegt sich's?
Ja, überraschend bequem. Ist aber, ja, wie erwartet, ein sehr beklemmendes Gefühl, wenn der Deckel zugeht.
Ach so, das war dann schon noch mit geschlossenem Deckel.
Ja, mit geschlossenem Deckel.
Wollten Sie das so?
Ja? Ah, ja. Ich dachte, wenn dann schon die volle Experience, das volle Erlebnis. Und dann habe ich gehofft, dass mein Freund den Deckel nicht so lang zuhält. Nein, Spaß. Er hat mich sofort wieder rausgelassen.
Also das finde ich schon auch faszinierend. Wir haben da wirklich manchmal ganze Großfamilien, die da stehen und die Oma legt sich in den Sarg. Das finde ich
ja,
dann
ehrlich?
Schon. Ja. Und die Kinder gucken zu und damit können die Kinder der Oma am wenigsten, ja, also die Mütter der Kinder können damit nicht gut. Mhm. Und Kinder selber, die machen sich ja den totalen Spaß draus. Die sind ja nicht in dem tatsächlichen, da stirbt jemand, sondern sie sind halt in irgendeinem spooky Film unterwegs, ja, in dem Moment, ne. Also da kriegt man einfach mit, wie Kinder aber auch für sich sorgen. Die ängstlich sind, die gehen gar nicht in den Raum rein. Das ist auch wichtig in einem Kindermuseum, dass wir ja nicht so Nadelöhr haben, wo man von einem Raum zum anderen muss, sondern wenn einem irgendwie ein bisschen unheimlich ist, dann geht man da nicht rein. Mhm. Ganz einfacher Schutzmechanismus.
Womit kann man denn Kinder heutzutage in so einem Kindermuseum noch begeistern, wo es auch so viele verschiedene digitale Zerstreuungsmöglichkeiten gibt? Man hat ja auch in Museen oft das Gefühl, dass sich da überboten wird mit neuen technischen Ausstattungen und hier Touch und da digital. Das ist also ein kleines Wettrüsten manchmal.
Ja, ich glaube, man kann Kinder damit begeistern, dass man sich für sie Zeit nimmt und sie ernst nimmt. Also es ist gar nichts mit digital oder mit Medien zu tun hat, wobei ich Medien nicht per se ausschließen möchte, sondern es geht nach wie vor darum, wie zeige ich denen ein Thema, wie öffne ich denen eine neue, Anführungszeichen, Welt, und wie respektiere ich das, was da an Fragen kommt oder an Bedürfnissen?
All die Dinge, die Sie gerade erklärt haben, die man so umsetzen kann, was Sie jetzt ja auch beobachten konnten im Kindermuseum. Sie haben ja bisher Ihre Ausstellungen ausgeliehen von anderen Kindermuseen. Jetzt kommt schon wieder was Neues. Sie haben Ihre erste eigene Ausstellung gestaltet. Was bringen Sie da so mit rein und worum wird es gehen?
Mhm. Also vielleicht darf ich noch einen Satz sagen, was eigentlich die Idee eines Kindermuseums ist und warum wir das überhaupt in Neu-Ulm dann positioniert haben. Die Idee ist, es gibt Museumspädagogik, ne? Die gibt es auch im Kunstmuseum und da waren viele, viele Schulklassen bei uns. Ich komme aus einem Museum, das Vorreiter war in der Museumspädagogik, das Badische Landesmuseum Karlsruhe. Die hatten ein Modellprojekt dort, ebenso die Kunsthalle dort. Und wir haben immer Brücken gebaut. Ja? Wir haben zum Beispiel eine Musik gespielt oder ein Bild gezeigt, von dem wir gedacht haben, das finden Kinder am spannendsten. Und der nächste Weg war dann eigentlich, als wir so viel Erfolg damit hatten, in der Zeit, in der einfach unsere Nachbarmuseen kaum Museumspädagogik angeboten haben, war die Idee zu sagen, wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir machen nicht nur Ausstellungen für Erwachsene und bauen die Brücke für die Kinder, sondern wir konzipieren Ausstellungen direkt für Kinder. Und Kinder ist ein großes Thema, ne? Das können Vierjährige sein, das können Zwölfjährige sein, also allein verschiedene Altersstufen und verschiedene Charaktere. Ja, stillere, bewegungsfreudigere und so weiter. Und so ist dieses Kindermuseum entstanden. Und das haben wir losgelegt, das haben wir angefangen und wir haben ja auch beständig da Betreuerinnen und Betreuer. Wir öffnen werktags immer erst um 13 Uhr. Warum? Weil vormittags zu uns Schulklassen kommen oder Kitas und die kriegen zwei Betreuer an die Hand und eine geht in den einen Stock und die andere in den anderen Stock und die haben ihren Raum da. Und im Laufe dieser 10 Jahre, jetzt bald 15 Jahre, hat man sich natürlich unglaublich viel Erfahrung eingesammelt. Wir haben bisher, Sie haben es gesagt, Ausstellungen zum großen Teil übernommen. Wir haben oft dann noch was erweitert und ergänzt, wo wir fanden, das fehlt zu diesem Thema, das ist wichtig. Da haben wir schon ein bisschen geübt. Aber vor allem haben wir gesehen, was funktioniert nicht, was finden wir wirklich gut und was eben nicht so. Und wir sind jetzt nur noch ein Kunstmuseum. Das heißt, wir können nicht so provisorische Kindermuseumsausstellungen zeigen, die noch mit der Hand geschrieben sind oder bei denen Papier geschöpft wird, ja, wo alles nass wird, wo eher so eine Werkstattatmosphäre hat. Und dann gehst du strümpfig weiter und stehst plötzlich bei der Kunst mit farbigen Händen oder so. Ja. Also wir haben ästhetischen Anspruch. Wir müssen aber auch einfach auf Sicherheit bedacht sein. Und dann fällt einem zum Beispiel auch auf, es gibt manche Partnerinstitutionen, deren Ausstellungen wir gezeigt haben, die haben einfach riesengroße Räume. Das wird wahnsinnig laut und man hüpft von einem Exposé zum nächsten. Ja? Also man ist nur noch, was kann ich hier machen? Da drüben ist das Nächste, was kann ich hier machen? Also es fängt plötzlich an, dass man ganz, ganz schnell wird und fast so ein bisschen aggressiv gierig, ja. Und dann gibt's sowas wie jetzt zum Beispiel in Erzähl mir was von Tod, manchmal ganz kleine Räume, wo ich auch alleine da drin sein kann, sehr privater Charakter und plötzlich spricht mich was ganz anders an. Und es ist viel stiller. Also mal solche Dinge lernt man dann einfach. Und es war einfach ein großer Wunsch aus unserem Pädagogikteam, von denen, die halt schon lange bei uns sind, zu sagen, boah, ich hätte so Lust, mal selber was zu machen, ja, weil man natürlich merkt, das klappt und es klappt nicht so gut. Und das war für uns die Positivseite von Corona, dass wir das ausprobieren konnten. Denn wir haben kein bisschen mehr Ressource, kein bisschen mehr Personalstunden, kein bisschen mehr Finanzen. Und ja.
Was kommt denn für eine Ausstellung?
Es kommt eine Ausstellung, die heißt, was du alles kannst, eine Forschungsreise in die Welt der Tätigkeiten. Ein Titel, der uns schon viel Hirnschmalz gekostet hat. Angefangen, kann ich verraten, haben wir wirklich mit Berufen. Also wir wollten zeigen, was gibt's denn für Berufe? Und das Tolle ist, wir haben da ja jetzt 5 aus unserem Pädagogikteam zusammen mit meiner Stellvertreterin Birgit Höppel, die das Ganze leitet, und einer Ausstellungsgestalterin, Spielemacherin, die als Grafikerin auch mit dabei ist, Maike Tiedemann. Die haben ganz schnell gemerkt in der Diskussion, wir wollen eigentlich eine Ausstellung machen, die so ein Schlager ist wie Erzähl mir was vom Tod. Denn Erzähl mir was vom Tod ist eine Ausstellung, die gibt es fast 20 Jahre. Das heißt, die hat nach wie vor Bestand, das muss man erst mal schaffen. Wir hatten mal eine Ausstellung, die hieß Willkommen at Hotel Global. Ja, die war toll, aber die kann man so heute nicht mehr zeigen, weil sich längst unsere Gedanken zur Globalisierung vollkommen überholt haben. Und den Ehrgeiz haben wir. Wir haben den Ehrgeiz, diese Ausstellung bei uns zu zeigen, eine ganze Weile. Und dann aber eben auch nochmal zu verleihen an unsere Partnermuseen. Und dann kann man nicht mehr nur die Postkutsche zeigen und dann die Digitalisierung. Sondern was wir jetzt eigentlich zeigen, ist sowas wie, hey, du bist ja beständig am Tun und Machen, ja? Aber was macht dir eigentlich Spaß dabei? Wo hast du das Gefühl, das kannst du ganz fix? Wo verlierst du schnell das Interesse? Also es geht letztlich doch um sowas wie Berufswahl. Mhm. Es geht darum, was für Begabungen habe ich, was für Fähigkeiten, was du alles kannst. Mhm. Aber wir wollten das auch so weit aufmachen, dass es nicht nur um Erwerbsarbeit geht, deswegen Tätigkeiten. Es gibt einfach auch, das wissen Sie, heute viele junge Menschen, die jetzt gerade anfangen, in die Erwerbsarbeit zu gehen, die sagen, ich mag aber nur 80% arbeiten, ich will dann noch nebenbei ehrenamtlich tätig sein zum Beispiel. Ja? Und dieses Ehrenamtliche oder jemand, der Care-Arbeit macht, also der halt seine Eltern pflegt oder wen auch immer, das wollten wir nicht ausklammern. Und ebenso wenig das Kreative. Das Kreative, das ja nicht nur Kunst hervorbringt, sondern eigentlich immer die großen Innovationen in Wissenschaft, Technik und so weiter. Also zeigen wir jetzt das Handwerk, wir zeigen diese verschiedenen Stationen von Kreativität, von Sorgearbeit, mhm. Und auch was Sprachverliebtes zum Beispiel, um das Kognitive noch so ein bisschen hervorzukitzeln. Es wird eine tolle Ausstellung natürlich. Ich bin mega stolz darauf, weil sich dieses Team, das ist ja nicht so einfach. Normalerweise machen es 2 Menschen, vielleicht 3, ja, die konzipieren was und gut ist. Aber die haben sich gegenseitig immer konstruktiv geprüft sozusagen, ja. Hält es? Ist es okay? Ist es nach heutigen Wertevorstellungen? Kann man das so sagen? Schließen wir da nicht jemand aus und so weiter? Mhm. Also das war schon echt knackig, was die da hingelegt haben.
Also man sieht, das Kindermuseum hat Glasvitrinen weitgehend abgeschafft.
Ja, sowieso.
Aber jetzt haben wir die ganze Zeit über Museen und Kunst im Allgemeinen und im Speziellen gesprochen. Aber reden wir doch mal kurz über Sie. Wie sind Sie überhaupt zum Thema Kunst gekommen? Was fasziniert Sie da dran?
Jo, wie bin ich zur Kunst gekommen? Also es ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Ich habe jetzt keine besonders kunstaffine Familie. Ich wurde da eher immer so ein bisschen skeptisch beäugt. Ganz bestimmt prägend war, dass ich mit 13 Jahren so einen Schüleraustausch gemacht habe und nach Frankreich gekommen bin. War ein bisschen hart, weil ich erst im ersten Jahr Französisch war. Aber meine Gastfamilie war ganz nah an Paris und die haben mir da die Oper gezeigt und sind mit mir die Seine entlang gefahren und sie sind mit mir in den Louvre. Und ich habe dieses Schloss gesehen, das man da der Kunst erbaut hat und war völlig geplättet und dachte mir, meine Güte. Und ich habe nur noch so im Kopf, dass meine Gastfamilie mit den zwei Kindern und den Erwachsenen, dass die so weit hinter mir gelaufen sind und ich weiter in einen Raum und in dem nächsten und diese riesen Rubens-Gemälde, die da waren und das ganze Archäologische und die Nike von Samothrake. Und ich habe einfach nur gestaunt. Es hat mich völlig geflasht, würde man heute sagen. Und ein anderer Punkt war dann, dass ich mal mit 16 mit meinen Eltern so eine Studienreise gemacht habe nach Italien. Dann sind wir nach Assisi in San Francesco von Assisi, diese komplett ausgemalte Kirche, die ja später so stark zerstört wurde mit einem Erdbeben, aber wieder hergestellt ist. Und auch in so einem Raum zu stehen, der einfach so eine Schönheit hat und so einen Eindruck macht und so wohl durchdacht ist, hat mich schwer beeindruckt. Dazu hatte ich noch einen tollen Kunsterzieher und dann bin ich halt irgendwann bei der Kunstgeschichte gelandet. Und das erste Dia, das ich gesehen habe, hallo, war San Francesco von Assisi. Dann dachte ich, das ist ein Zeichen.
Und dann haben Sie gedacht, ich will unbedingt mal ein Museum leiten.
Fast. Also zum einen muss ich sagen, habe ich mir angeguckt, wer hier alles sitzt mit mir in diesem Hörsaal. Und da saßen damals echt viele, also 400-500 Leute. Ich habe in Würzburg vor allem studiert, ein bisschen in München. Und dann habe ich mich erst nochmal zurückgezogen und habe eine handwerkliche Ausbildung begonnen. Als Keramikerin, aber nach einem Jahr gemerkt, das ist nicht meins. Und kam dann zurück, hatte aber wirklich das Arbeiten gelernt. Und dann, ja, war bei mir ziemlich schnell die Frage, wie werde ich denn damit eigentlich mein Geld verdienen? Dazu gehört auch, dass ich mit einem Philosophiestudenten zusammen war und ich dachte mir, die brotloseste Kombi, die es gibt,
schon ist ja wohl ja.
Kunstgeschichte und Philosophie. Also da muss ich mich hinstellen und gucken, wie kann ich bitte mein Geld verdienen? Und habe dann auch zum Beispiel in Würzburg in der Residenz Führungen gemacht und mich so ein bisschen ausprobiert. Und dann bin ich in das dortige Museum, Städtische Galerie Würzburg, heute heißt das Museum im Kulturspeicher, und habe gefragt, ob ich da so einmal die Woche ein Praktikum machen kann. Und das fand ich ganz toll, weil ich angeblich die erste Studentin gewesen sei, die da gekommen ist. War eine wenige Jahre ältere Museumsleiterin, die Britta Buhlmann. Und dann war ich da einen Tag die Woche und ich fand es so spannend, ins Telefon abzunehmen und zu hören, was da gefragt wird. Und ich habe daheim so ein Bild, können Sie mal drauf gucken? Oder
Rares für Rares, oder?
Ja, also es war einfach wirklich absolut spannend, ja.
Aber Sie hatten nie den Impuls, selber mal künstlerisch tätig zu werden?
Ich habe mich da schon hingezogen gefühlt. Ich habe zwei Dinge gemerkt. Erstens, mit der Zeit lernt man einfach was über Qualität. Und ich habe gemerkt, die kann ich jetzt nicht so vorweisen. Also wirst du da selbstkritisch. Und zum anderen habe ich gemerkt, ich habe kein Thema. Ich male oder zeichne gern mal was ab, aber mir fehlt der Impuls, warum ich das tue. Also mein Thema, meine intrinsische Motivation, wie man heute sagen würde. Aber ich habe eine absolute Motivation, mit anderen Menschen zusammen Kunst anzugucken und es zu vermitteln. Das macht mir riesig Spaß.
Also Sie wollten nie irgendwelche Nägel in Leinwände schlagen?
Nee, bitte nicht.
Sie sind jetzt ja schon seit etwas über 25 Jahren hier in Neu-Ulm. Da haben Sie uns einiges zu sehen gegeben. Zu sehen und zu entdecken im Edwin-Scharf-Museum. Hatten Sie auch Lieblingsausstellungen, an die Sie sich jetzt immer noch besonders gern zurückerinnern?
Also das Tolle ist natürlich immer, die nächste Ausstellung ist eigentlich schon immer die Lieblingsausstellung. Ganz einfach, ich sage immer, man holt sich selber eine Fortbildung ins Haus, ne? Weil man dann einfach nochmal einsteigen kann ins Thema. Und ja, diese irrsinnige Aufgabe hat sich das so einzufuchsen, dass man anschließend die Bilder so hängt oder die Plastiken so stellt, dass das auch für einen Besucher und eine Besucherin Sinn macht. So. Aber ja, es gab schon Ausstellungen, die ich, glaube ich, nicht so schnell vergessen werde. Zum einen natürlich die sehr großen Anklang gefunden haben. Also sowas wie die aus der Berliner Nationalgalerie, Kampf um Sichtbarkeit mit diesen Künstlerinnen vom 18. Jahrhundert eben bis ins frühe 20. Jahrhundert. Oder Ernst Barlach, auch Käthe Kollwitz, sich so mit einzelnen Künstlerpersönlichkeiten auseinanderzusetzen. Wir haben auch mal Heinrich Zille als Fotograf gezeigt zum Beispiel. Wir haben aber auch Ausstellungen gemacht, die jetzt vielleicht vom Künstlerischen hier gar nicht so aufregend waren, nämlich Richard Liebermann, ein gehörloser jüdischer Neu-Ulmer Maler. Und der hat allen Ernstes genau gegenüber von unserem Museum gewohnt und war einer, der, ja, wie man hört, Jude war und eben in der Zeit des Nationalsozialismus dann auch später deportiert wurde, nach Konstanz gegangen ist und von dort dann deportiert wurde nach Frankreich. Und wir haben eine Spurensuche initiiert, weil wir von ihm ganz wenig hatten. Und das war einfach so toll, weil damals auch die Medien so mitgemacht haben. Neu-Ulmer Zeitung war da super dabei und hat begleitet einfach, dass wir aufgerufen haben, wir brauchen noch Bilder, wir brauchen noch mehr von ihm. Und wir haben uns die Myra Adams zugeholt, die hat so eine Seniorengruppe geleitet, die sind in die Archive gegangen und haben auf quasi damals, 2005, 2006 war das, glaube ich, öffentlich gemacht, wie eigentlich so eine Ausstellung entsteht und was man dazu alles tun muss. Und es war absolut schön zu sehen, dass das so viel Anklang gefunden hat. Und ein andermal haben wir kurz vor der Tieferlegung der Bahn nochmal eine Bestandsaufnahme von Neu-Ulm gemacht und dazu einen Fotografen hier geholt, Frank Wache. Und er hat sich die Innenstadt von Neu-Ulm in fünf Abteilungen eingeteilt, fünf Bereiche, und ist dann mit seiner Kamera losgegangen und hat am Tag 3000 Fotos geschossen. Das war die Zeit, in der so diese aus der Hüfte schießen Ästhetik aufgekommen ist. Ja. Wir haben auch wieder über die Zeitungen aufgerufen. Man kann sich melden und kann ihn einladen. Und das haben gar nicht so wenige gemacht. Und er nimmt dann mit seiner Neu-Ulm-Jacke rum. Neu-Ulm, eine fotografische Expedition ist der Titel. Und hat fotografiert. Und wir haben das vom Postkartenformat, vom Boden bis zur Decke in unseren fünf Räumen gehängt. Alles voll mit Neu-Ulm-Fotos. Und das Spannende war, es gab dann, gerade bei uns so ums Haus rum, ja, das Deutsche Haus, diese Gastwirtschaft, da hingen dann viel so Politikerbesuche an der Wand, ja, sowas wie Franz Josef Strauß.
Da hing Franz Josef Strauß,
ja, ich weiß es wohl, in Neu-Ulm. Ja. Ich war nie da drin, aber sowas hing da. Und 50 Meter weiter durch den Torbogen war so ein Jugendtreff des evangelischen Dekanats. Und da hast du halt dann die Gitarre spielenden Jungs gehabt, die ihre Füße auf den Tisch gelegt haben und sich an der Freiheit geschnuppert haben und an ihrer Musik und Individualität und so. Und das dann nebeneinander in einem Raum zu haben, heute würde man sagen, zwei völlig unterschiedliche Communities, ja, das fand ich super. Also fand ich auch für mich klasse, weil so zeigt es jede und jeder immer nur so einen kleinen Ausschnitt der Welt einfach mitbekommt. Und wenn du da mal die Augen aufmachst, kommt schon was zusammen.
Jetzt haben wir sehr umfangreiche Fragen gestellt. Jetzt kommen wir am Ende zu ein paar ganz kurzen Fragen, nämlich, welches Kunstwerk würden Sie gern besitzen?
Aus unserem Museum?
Nein, überhaupt.
Ach, überhaupt? Also da muss ich Ihnen jetzt sagen, ich habe das große Privileg, dass ich kein Lieblingskunstwerk haben muss, sondern ich habe sehr viele Lieblingskunstwerke.
Sie müssten also quasi in eine Halle umziehen, wenn Sie sich die alle in die Wohnung stellen wollen.
Sagen wir mal Museumsgröße.
Okay. Welches Museum? MoMA-Größe oder mehr Neu-Ulm-Größe?
Auch Neu-Ulm, okay.
Andersrum gefragt, welches Kunstwerk würden Sie gar nicht haben wollen? Oder gibt es eine Kunstrichtung, mit der Sie nichts anfangen können?
Ich bin kein Freund von Hermann Nitsch. Ich weiß nicht, was sagt der Wiener Aktionskünstler, der gern mal Hühner geschlachtet hat und nackte Frauen mit dem Blut eingerieben hat. Das mag alles seinen Grund haben, aber es ist nicht meins.
Welches Museum außer dem Edwin-Schaaf-Museum natürlich sollte man unbedingt mal gesehen haben?
Ich mag sehr das Museum Kurhaus Kleve in Kleve. Ganz schöne, tolle Architektur. Ewald Mataré-Sammlung da. Also auch ein Bildhauer, der sehr bekannt ist mit seinen Tierfiguren, die so ein bisschen ineinander verschmelzen. Wunderschönes Gebäude, gleich so am Kurpark. Ich mag auch gern in Aalen in Westfalen das dortige Museum. Auch das ist ein bisschen insofern wie uns ist, dass es zwei unterschiedliche Gebäudeteile hat. Oh, ich mag natürlich schon viele Museen.
Ja, ja. Aber sowas wie Louvre oder MoMA ist zu überbewertet. Das kam jetzt nicht.
Kam auch nicht die Tate Gallery und solche Sachen.
Also ich finde es wunderbar, wenn man ein Museum hat, das so eine reichhaltige Sammlung hat, dass man da immer und immer wieder kommen kann und immer wieder was Neues entdeckt, keine Frage. Ich finde es auch sehr schade, dass wir natürlich ein Museum sind, das nicht so einen weiten Sammlungsbestand hat. Aber ich finde es schon gut, dass wir ein Museum ohne jeden Louvre-Effekt sind. Soll heißen, man hat nicht nur müde Füße, wenn man da wieder rauskommt und hat das Gefühl, man musste für die Kultur leiden, sondern man kann sich da auch noch gut fühlen dabei.
Ja, wir waren bei der Schnellfragerunde, müssen wir uns alle nochmal dran erinnern. Und Sie sagten es, den Wert von Kunst wollen Sie nicht in Geld bemessen. Aber was war denn das teuerste Werk, das bisher in Neu-Ulm hing?
Das teuerste war, also nach den heutigen Werten, weil die ändern sich ja beständig.
Geht auch nur nach oben.
Geht auch nur nach oben, war Camille Pissarro. Gemälde, gerade in der letzten Ausstellung.
Haben Sie noch eine Zahl dazu?
Siebenstellig.
Siebenstellig?
Ja. Gut siebenstellig.
Kann aber jetzt nicht mehr geklaut werden, ist schon weg. Also für alle, die sich dafür interessieren. Ja. Gut. Nun noch die altbekannte und etwas abgedroschene Inselfrage. Mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin würden Sie auf eine einsame Insel gehen wollen, also Lebende und Tote?
Oh, boah, was für eine Frage.
Weil Sie verbringen auf dieser Insel möglicherweise Wochen und Monate und dann brauchen Sie jemanden, mit dem Sie lang sprechen können.
Also, wenn ich wirklich toll fand und super, auch angenehm und offen und kreativ ist die Patricia Thoma, die wir letztes Sommer gezeigt haben. Die ist auch handwerklich irrsinnig begabt. Insofern, es würde ja auch nicht schaden bei einer Insel, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Oh, und ansonsten müsste ich mal so ganz schnell meine Lieblinge durchgehen.
Von denen es ja viele haben.
Von denen ich ja eben leider viele habe. Ich glaube, das geht über die Kurzzeitfrage hinaus.
Okay. Ja, aber an Frau Thoma kann ich mich erinnern. Die hat ja auch aus Recyclingmaterial schöne Dinge gemacht. Wenn sie auch praktische Dinge draus machen kann, ist das keine schlechte Wahl.
Nicht so schlecht, ne? Nee. Mhm. Okay.
Also gut, keine Insel. Sie bräuchten wahrscheinlich einen Kontinent, um ihn mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern zu bevölkern. Ja.
Ich würde noch meinen Mann dazwischen schmuggeln.
Okay. Er muss halt auch was malen oder Bild hauen.
Handwerklich ist dir gut.
Ich glaube, auf einsamen Inseln kommt es auf andere Dinge an. Da muss man auch einen Nagel gerade einschlagen. Also
natürlich,
nicht nur ökomäßig, sondern
naja. Es dürfen ja nur Künstler mit. Deswegen.
Okay, ja. Ja, vielen Dank, Frau Gutbrot, dass Sie bei uns waren. Wir können nur sagen, Sie und Ihre Arbeit sind ein Segen für Neu-Ulm. Das sehen wir wirklich so. Deswegen raten wir allen, die es noch nicht getan haben, bitte unbedingt das Edwin-Schaff-Museum besuchen. Es lohnt sich. Wir hier im Studio West bauen darauf, dass Sie wieder einschalten. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge unseres Podcasts. Am besten lassen Sie uns ein Abo da, dann verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. Und für Fragen und Anregungen gibt es unsere Mailadresse podcast@noz.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auch danke an Frau Gutbrot.
Sehr gerne, immer schön bei Ihnen.
Schön und tschüss.
Tschüss.